Ist Ethereum bereit für eine Aufholjagd gegenüber Bitcoin? Seit Dezember 2021 verliert die Nummer 2 des Kryptomarktes zunehmend an Boden gegenüber Bitcoin. Der Krypto-Leitwolf hat bereits seine Spot-ETFs und eine ordentliche Rallye inklusive neuem Allzeithoch hinter sich. ETH hat weder das eine noch das andere. Wir blicken daher in der heutigen Folge auf die führende Smart Contract Blockchain, die dort anstehenden Fristen der Spot-ETF-Anträge und anhand ganz konkreter Chartmarken, welches Aufwärtspotenzial in den Startlöchern steht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 29. April 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der Long wie Short Aufwärtspotenzial hat. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
Also tatsächlich, jetzt bin ich mal wieder der Wetterfrosch. Nein.
Quark.
Genau.
Quark.
Es ist sehr wohl schön. Ich hörte tatsächlich, ich war gestern noch einen ganzen Tag draußen, und hörte ich auf einmal von Leuten aus dem Telegram-Channel, bei mir ist Regen. Da dachte ich, weil ich habe extra den Stream gestern um eine Stunde verschoben gehabt. Und auf einmal gibt es tatsächlich in Deutschland auch noch Bereiche, wo Regen ist und Berlin scheint die Sonne. Ich dachte, das ist der verkehrte Welt. Nee, aber insofern, ja, es geht gut. Der Markt ist, naja, überschaubar. Wir haben leider die letzte Woche war ja dann, wir beide waren ja relativ euphorisch, oder ich zumindest, glaube ich, euphorischer als du letzte Woche Montag. Und nicht mal positive Zahlen von unter anderem tatsächlich Google, also massiv, also mit die besten Zahlen, die ich je gesehen habe. Übrigens Google nun das nächste Unternehmen, was mehr als 2 Billionen Marktkapitalisierung hat. Also mehr Wert als der ganze DAX zusammen und so mal nebenher ein Unternehmen. Ne? Also nichts Neues. Ja, und das auch half aber leider Bitcoin nicht so richtig.
Schade, aber Wetter in Berlin, denke ich, kann man long gehen.
Ja, per se die nächsten Tage, morgen 27 Grad angekündigt.
Das klingt gut. Auf in den Podcast mit dieser schönen Aussicht. So, auf geht es. Und heute sind Stefan und ich wieder alleine, nachdem wir letzte Woche Miss Krypto zu Gast hatten. Wir haben euch dazu explizit nach eurer Meinung gefragt und wir werten das noch aus. Was aktuell Stand eures Feedbacks ist, das wird ganz gut durch die Umfrage auf Spotify wiedergespiegelt. 62% fanden Steffis Auftritt sehr gut. 15% fanden ihn so mittel und 23% fanden ihn nicht gut. Wir nehmen all dieses Feedback mit und gucken dann mal, was wir für die Zukunft daraus ableiten und ob ihr Steffi hier noch einmal hört. Auf jeden Fall einmal herzlichen Dank an euch, dass ihr euch hier so zahlreich mit euren Meinungen eingebracht habt. Denn Stefan und ich, wir hören uns zwar schon ganz gerne reden, aber in allererster Linie ist dieser Podcast ja für euch. Und wenn du daraus einen Mehrwert ziehen kannst und uns kostenlos etwas zurückgeben möchtest, dann spendiere uns jetzt gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und teile diesen Podcast mit deinen Krypto-Freunden. Ist auch wichtig, teile den nur mit den Krypto-Freunden, weil allen anderen Freunden, ich kenne das selber, denen geht man manchmal ein bisschen auf den Zeiger, wenn man zu viel über Krypto redet. Die anderen, die Krypto-Freunde, die freuen sich dann.
Deswegen habe ich nur noch Krypto-Freunde. Ganz einfach.
Boah, krass, Alter, krass aus. Ich kenne auch noch andere Menschen. Ja. Und jetzt, wie eigentlich immer in diesem Podcast, kommt der Blick in die Vergangenheit und auf die letzte Woche. Seit unserem Podcast am vergangenen Montag hat Bitcoin fast 8% nachgegeben und das spiegelt natürlich die Stimmung am Markt und die Kursperformance der Altcoins wider. Stefan, welche Gründe kannst du dafür ausmachen?
Na, zum einen, wir hatten in der Vorwoche hatte ich ja gesagt, US-Verbraucherpreise, die sind weiter gestiegen, stärker als prognostiziert, wobei insgesamt sogar hatten, glaube ich, Analysten oder der Markt mit noch, zumindest der Aktienmarkt mit noch schlimmeren Zahlen gerechnet. Insofern gab es eine Kurserholung am US-Aktienmarkt. In der Vorwoche ging es da steil da dort bergab. Da hatten wir ja gesagt, okay, womöglich gibt es da zumindest mal eine Gegenbewegung. Die wurde befeuert durch starke Quartalszahlen von Microsoft und Google, insbesondere in der zweiten Wochenhälfte. Und genau bis zur zweiten Wochenhälfte stand es mit Bitcoin eigentlich auch noch ganz gut. Wir standen um 67.000, haben gekämpft, probiert diese Marke zurückzuerobern, hat nicht hingehauen. Und dann kam ausgerechnet im Zuge Donnerstag, Freitag dann wieder Schwäche in den Markt, also in den Kryptomarkt rein. Ein starker US-Dollar und wie gesagt, die, die Zinsen, infolgedessen die Wahrscheinlichkeit mehrerer Zinssenkungen dieses Jahr weiter zurückgegangen sind. Jetzt rechnet der Markt aktuell tatsächlich nur noch mit einer Zinssenkung in 2024, wobei es auch Stimmen gibt, unter anderem von der Citibank, die sich Freitag gemeldet haben, die gesagt haben, nee, noch mal nicht so schnell, sollte auch noch kommen.
Naja. Ja, eine Zinssenkung erst im September, irgendwas mit den US-Wahlen im Zusammenhang, glaube ich.
Ne? Genau, das ist so das. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die jetzt sagen, es kommt immer darauf an, wo du guckst, ob du bei das CME guckst oder ob du unabhängige sozusagen Institute anguckst, die auch dort Befragungen an der Wall Street tätigen. Und da gibt es von bis mittlerweile. Aber wie gesagt, du musst einfach überlegen, Anfang des Jahres, wir sind in das Jahr gestartet mit, es soll 6 Zinssenkungen geben, im Durchschnitt 150 Basispunkte runter. Jetzt sind wir momentan, kämpfen wir, ob wir noch eine oder keine haben. Dann gab es SEC-Stimmen, die sagen, nee, wir kriegen vielleicht sogar eine Zinserhöhung, wenn das mit der Inflation so weitergeht. Also das hat ein bisschen gedreht.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben das ja hier auch jedes Mal thematisiert und besprochen, wie der Markt aktuell, wie die Expertinnen und Experten das einschätzen, wie viele Zinssenkungen und wann es Zinssenkungen gibt. Und du hast absolut recht, ne? Wir erinnern uns alle, ihr habt wahrscheinlich auch als Zuhörer das noch im Kopf, ja, da haben wir, was hattest du gesagt, 6 Zinserhöhungen waren für dieses Jahr eingepreist und das war auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und da kann man mal sehen, wie viel ja diese Meinungen am Ende wert sind, ne?
Nicht, richtig, der Markt hat immer recht, oder beziehungsweise die Fed entscheidet das im Endeffekt. Man wird
ja
mal
Fed
sehen, wie gesagt, die Entscheidung ist, obwohl die Fed politisch unabhängiges Gremium oder Institution ist, wissen wir, also ich will das auch gar nicht hier politisieren, aber wir haben im November, wie du schon angesprochen hast, wir haben da Wahlen. Und die Fed, wie auch die Wall Street, die präferiert, um es mal einfach so zu formulieren, die präferiert insgesamt eher die Demokraten an der Macht, um es mal so zu sagen. Weil das sind schlicht und einfach statistisch die erfolgreicheren Jahre an der New Yorker Stock Exchange. Insofern, vielleicht gibt es dann auch noch ein kleines Wahlgeschenk von Herrn Powell für Herrn Biden. Man weiß nie. Zumal Herr Powell ja selber weiß, er könnte womöglich dann seines Amtes entfernt werden, wenn dort der Kontrahent mit der goldenen Locke an die Macht kommt.
Ja, okay, jetzt gucken wir nochmal zurück auf den Wochenrückblick von der ganz großen US-Politik. Einmal nochmal zum Kryptomarkt.
Ja, du hast ja schon gesagt, Bitcoin ging runter. Gestern Abend waren es tatsächlich nur roundabout 3% im Wochenvergleich, also Sonntag zu Sonntag. Jetzt insgesamt sind wir über die Nacht noch ein bisschen weitergefallen. Wenn du sagst 8% Pi mal Daumen im Gegensatz zum sozusagen der letzten Aufnahme am letzten Montag, wird das passen. Im Zuge dessen sind auch tatsächlich die Mehrheit der Altcoins mit runtergezogen worden von Bitcoin. Teilweise haben sie sogar manche Altcoins haben sogar tiefere Tiefs jetzt gemacht als seit dem Abverkauf da 13. 14. März im Zuge dieser Nahostproblematik. Insofern man sieht, da gibt es schon einen gewissen Trend, auch bei bestimmten Altcoin-Sektoren. So ein bisschen positiv herausstechen konnte, auch wenn er jetzt in den letzten, seit heute Nacht, ungenommen seit Wochenschluss auch noch ein bisschen zurückgesetzt hat, ist Ethereum, hat sich dennoch im Verhältnis zu Bitcoin stärker gehalten in der Woche und hatte tatsächlich gestern Abend noch, also gestern Nacht, als ich das den Wochenschluss kurz angeguckt hatte, standen wir noch 3,7% im Plus, da sind wir so ein bisschen drunter. Aber insgesamt hat sich Ethereum ein wenig besser entwickelt.
Ja, Ethereum hat sich in der letzten Woche ein Stück von Bitcoin positiv entkoppelt. Das darf meiner Meinung nach allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der ETH-BTC-Chart, also wenn man jetzt Ethereum nicht gegen US-Dollar oder Euro oder sonst was chartet, sondern gegen Bitcoin direkt, dass sich der ETH-BTC-Chart seit September 2020 in einem soliden Abwärtstrend befindet. Guckt euch das gerne mal bei TradingView an. Und eventuell könnte der Chart aber einen fallenden Keil ausbilden, der dann bullisch verlassen wird und den Beginn einer Trendwende einläuten könnte, konjunktiv. Aktuell sehe ich hier nämlich noch keinen Ausbruch.
Ja, Ausbruch nicht, aber insgesamt sehe ich das zumindest mal ein bisschen anders, weil man redet da zu Neudeutsch auch von einem Fehlausbruch und meiner Meinung nach stehen die Chancen nicht so schlecht, dass wir den jetzt gesehen hatten. Also wir hatten ja quasi, wann war das? Am 12. April im Zuge dieser Schwäche, 12. 13. da mit der Nordschwäche hatten wir den Ausbruch nach unten, das was Peter angesprochen hatte, neues Verlaufstief bei also ETH gegen BTC, dezidiert das jetzt nicht der US-Dollar-Chart, sondern ihr könnt ja einfach ETH gegen BTC sozusagen angucken, um die in der Stärke zu vergleichen. Sind wir im Tief auf 0,046 waren wir abgerutscht da an dem Wochenende, 13. 14. April, haben uns dann wieder so ein bisschen gefangen und haben tatsächlich, und das war so ein wichtiges Niveau, um 0,049, das haben wir nämlich dann am Samstag bums gen Norden zurückerobert und dann gab es auch eine ordentliche Kerze, also bei mir wird die grün dargestellt, mit ordentlich Volumen. Und das indiziert tatsächlich oftmals, dass wir ja eine Deviation nennt man es sozusagen, also man kann es auch einfach Fehlausbruch nennen. Man hat einen Fehlausbruch. Was passiert dann immer? Die Leute, die quasi mit dem Ausbruch gen Süden 13., 14. Short gegangen waren, die müssen sich dort ihre Shorts covern, also sprich, die schließen ihre Shorts. Wie schließt man Shorts, indem man einen Long kauft? Gleichwohl kommen die Ersten, die sagen, Mensch, cool, wir haben es zurückerobert, ich gehe mal mit dem Long rein. Das sozusagen addiert sich dann und dann kam es dazu einer schönen impulsiven Bewegung gen Norden. Nur mal so kurz, solange wir, also ob wir eine finale Bodenbildung gesehen haben, hat Peter recht noch nicht absolut bestätigt. Und insbesondere würde wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit steigen, wenn wir aus dem besagten Keil aussprechen. Aber solange wir keinen nachhaltigen Rückfall unter 0,050 sehen, könnt ihr einfach selber mal im Chart angucken, rechne ich eher mit einer Fortsetzung der Erholung, zumindest mal in dem Bereich 0,058 bis 0,060. Optimalerweise bis Ziel Ende Mai. Wieso Ende Mai? Da kommen wir mit Sicherheit gleich noch zu.
Okay, das wird die Ethereum-Bullen auf jeden Fall freuen. Und nicht nur deshalb haben wir Ethereum heute als Hauptthema. Da gibt es nämlich auch jede Menge Fundamentales zu besprechen. Und damit gucken wir auf die Tops und Flops der letzten Woche. Trotz der übergeordnet schwachen Marktphase gab es nämlich auch Gewinner. Vorne mit dabei sehen wir mit Bonk und Pepe mit 16% und 8% zwei Meme-Coins. Hier vermuten wir, dass die derzeitige Seitwärtsphase von Bitcoin und weiten Teilen des Altcoin-Marktes dazu genutzt wurde, mit diesen Meme-Coins einfach ein bisschen zu zocken. Der Rest war ja einfach zu langweilig. Ja, aus etwas solideren Gründen vorne mit 11% plus dabei ist Hedera, Kürzel HBAR. Diese Layer-1-Blockchain konnte besonders am Dienstag massiv zulegen, als eine Kooperationsmeldung bekannt wurde. Und zwar hat ARKEX, also ARKEX, eine in London ansässige Börse bekannt gegeben, den ICS US Treasury Money Market Fund 1, Kürzel MMF, MMF ist kürzer als ICS US Treasury Money Market Fund 1, von BlackRock, also BlackRock hat da einen Fonds ausgegeben, MMF, den möchte ARKEX jetzt auf der Hedera Blockchain tokenisieren. Ja, die Freude bei HBAR-Haltern ist allerdings schon wieder weitestgehend verflogen, denn fast der gesamte Anstieg von letzten Dienstag ist in der Folge bereits wieder abverkauft worden. Und wenn du mehr über Hedera erfahren möchtest, dann legen wir dir ein Interview von letzter Woche ans Herz. Unser Kollege Johannes Maxwaite hat mit Eric Priscini gesprochen. Priscini, Priscini ist der CEO von Swirl. Und Swirl ist das Entwicklerhaus hinter Hedera. Den Link zu diesem Artikel, den packen wir euch, oder zu diesem Interview, das packen wir euch in die Shownotes.
Ich muss noch ganz kurz sagen, warum das so interessant ist. Das ist RWA und wir haben noch so ein bisschen Real World Assets. Und darum geht es im Grunde genommen da, dass vermeintlich, auch wenn es BlackRock nicht selber war, es ist keine Kooperation, das wurde zuerst gemutmaßt, BlackRock hätte sich jetzt einfach Haber als Partner geschnappt. So ist es genauso, ist es nicht, sondern es war, wie gesagt, wie Peter meinte, diese ARKEX, die im Grunde genommen das auf HBAR gestartet haben, haben aber wohlgemerkt, BlackRock wie auch HBAR vorher darüber informiert, alle haben das abgenickt, fanden das gut. Insofern, das ist im Endeffekt eine Tokenisierung von Real World Assets, in diesem Fall aus dem Money Market, und das auf eine Blockchain, in diesem Fall HBAR.
Ja, ist so ein schöner Use Case. Und auch noch vorne mit dabei ist diese Woche Akash, Kürzel AKT. Dieser Konkurrent des allseits bekannten AI-Coins Render profitierte davon, dass die koreanische Börse Upbit, heute Platz 24 aller Kryptobörsen nach 24 Stunden Handelsvolumen, am Dienstag ankündigte, den AI-Token zeitnah listen zu wollen. Ja, das ist natürlich bullish, allerdings für Akash jetzt auch nicht der furchtbar krasse Gamechanger, denn AKT kann man bereits unter anderem auf Gate.io, Coinbase, KuCoin, Kraken, HTX und Crypto.com kaufen und das sind alles Börsen mit deutlich mehr Handelsvolumen als Upbit. Ja, und so ist diese Ankündigung auch nicht mehr als ein Strohfeuer gewesen.
Oh, da, ja, machen wir weiter. Du machst jetzt weiter. Ja? Ich sehe hier gerade, ich darf da jetzt gar nicht rein. Du mach mal erstmal und so. Ja, du mach.
Also ich sage, diese Ankündigung ist nicht mehr als ein Strohfeuer gewesen. Fast der gesamte Anstieg ist auch bereits wieder abverkauft. Und mit dem Stichwort Abverkauf wollten wir eigentlich auf die Verlierer dieser Woche blicken, Stefan. Aber wenn du dich dazwischen jetzt schon mit so viel Elan meldest, da ist irgendwas Wichtiges. Erzähl mal, was denkst du da?
Naja, wir wissen ja zumindest per se richtig, Upbit ist nur Platz 24 und bei uns nicht bekannt und nicht relevant. Dennoch ist es so, die Koreaner können nicht überall handeln und die handeln klassischerweise auf BitHump und Upbit. Upbit ist dort die sozusagen die Number One. Man muss dazu wissen, man munkelt, dass nicht ein nicht unwesentlicher Teil dieses kompletten Moves im Februar, März, als auch die viele Altcoins einfach stark gelaufen sind, dass das befeuert war durch die krypto-verrückten Trader in Korea, die tatsächlich, wenn die Gas geben, dann drücken sie richtig aufs Gas. Mal als Beispiel, damit man eine Vorstellung hat. Aktuell haben die ein Handelsvolumen auf Upbit 24 Stunden über alle Coins, die sie haben, sind von ungefähr zwischen 2 und 3 Milliarden haben sie im Durchschnitt. Und sie haben in der Spitze, als der Altcoin-Markt so richtig lief, hatten die bis zu 16 Milliarden. Und nur damit man mal eine Vorstellung hat, 16 Milliarden, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Das Handelsvolumen war doppelt so hoch auf Upbit in dem 24-Stunden-Volumen als der koreanische Aktienmarkt in 24 Stunden an Handelsvolumen hat.
Okay.
Und das ist alleine schon mal eine Aussage. Wenn die Gas geben, dann drücken die richtig drauf. Und ja. Da werden mitunter, was dann halt mal schnell passiert ist, dass dann so ein Coin wie zum Beispiel Haber oder auch zuvor zum bestes Beispiel ist tatsächlich, den lieben die auch, als Meme-Coin hier Shiba Inu. Als Shiba Inu seinen Pump hatte, ich glaube März auch, da war der ja auch einmal explodiert. Innerhalb von 5 Tagen hatte der ja angenommen, ich weiß gar nicht, mehr als 250% gemacht innerhalb von ein paar Tagen. Das war auch alles die Upbit-Jungs. Und da hatte dann tatsächlich der Meme-Coin, ich glaube, das vierfache Volumen oder das dreifache Volumen, als der Coin es auf Binance hatte. Und so hatte, glaube ich, dreimal so viel Volumen oder viermal so viel Volumen wie Bitcoin auf der gleichen Börse. Das heißt, die lieben Altcoins, die lassen Bitcoin, nehmen sie so, ja, na gut, wenn nichts anderes geht, dann handeln sie ein bisschen Bitcoin. Ethereum handeln die eigentlich kaum zum Beispiel, interessieren die sich gar nicht für. Die stehen auf irgendwelche Altcoins und auf Narrative und so. Und insofern sind die, wenn da die Post abgeht, dann kann man da wohl sehr hinblicken, weil die dann ordentliches Trading-Volumen produzieren, die Jungs.
Ja, nehme ich gerne mit. Ich habe AKT im Portfolio. Von mir aus können die Südkoreaner Alcash gerne zum Mond schießen. Aber jetzt gerade die jüngste Marktreaktion ist ja halt auch wieder der Abverkauf gewesen. Ne? Also das war jetzt nicht so fürchterlich nachhaltig. Ne? Ja, und damit blicken wir auf die Verlierer dieser Woche. Bitcoin, wie gesagt, steht generell ungefähr 8% tiefer als letzten Montag und zieht natürlich primär den Rest mit sich nach unten. Und unten ganz oben steht Ethena oder Ethena, Kürzel ENA. Dieses Projekt, bei dem unter anderem Arthur Hayes von BitMEX als Investor mit an Bord ist, hat einen Stablecoin, auf den es eine ganz stattliche Rendite gibt. Und diese Rendite wird durch 2 Faktoren erwirtschaftet. Erstens Staking-Profite auf Ethereum. Und jetzt kommt der Aspekt, der derzeit wahrscheinlich wichtiger ist. Zweitens sind es eine Funding-Rate-Arbitrage auf Long-Short-Position, wie ich es mal nennen möchte. Und wie das Ganze funktioniert, da wird sich jetzt sicher der eine oder andere fragen und ich könnte das jetzt auch erklären. Aber für solche Späße haben wir ihn ja und lieben wir ihn, unser Marktexperte Stefan Lübeck. Ich habe gesagt, ich kann dich um 3 Uhr nachts im Club anrufen und du erzählst mir, wie man mit Funding-Raten Geld verdienen kann. Jetzt ist es nicht 3 Uhr nachts. Und ich glaube, du bist in noch besserer Form.
Ja, ich kriege das dennoch gerade so hin auf jeden Fall. Also wenn der Markt generell trendet, also die Grundvoraussetzung ist immer, dass ein Trend vorhanden ist. In diesem Fall war es jetzt in den letzten Monaten, wie wir ja wissen, der Aufwärtstrend, an dessen Beispiel ich mir jetzt gerade abarbeite. Und infolgedessen, was dann immer passiert, die Fundingraten, die Peter gerade schon ansprach, steigen. Hatten wir hier schon mal thematisiert. Sven hatte da mal einen Artikel drüber geschrieben. Also gibt es hinlängliche Informationen. Und die im Endeffekt einen Ausdruck oder fungieren als Anreiz für Anleger, die Gegenseite einzunehmen. Das ist erstmal sozusagen die Basis. Also viele Leute gehen long, kaum jemand traut sich in einem Aufwärtstrend, in einem stetigen, wie wir bei Bitcoin im Februar, März gesehen haben, noch short zu gehen, weil er weiß, ich könnte natürlich sehr schnell rasiert werden. Was ist, um einen Anreiz zu schaffen, steigen diese Funding Rates, die wohlgemerkt alle 8 Stunden ausbezahlt werden, steigen immer weiter an. Das heißt, die Longs bezahlen die Shorts, sagt man so schön. Sprich, die Bullen müssen den Bären einen Anreiz geben, dafür eine Short-Position einzugehen und belohnen sie dafür mit diesen besagten Funding Rates. Das klingt jetzt immer erstmal so wenig, wenn man da so guckt, ja 0,01%. Wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, waren das in der Spitze, nur wenn man Vorstellung hat, um die 140% bei Bitcoin PA. Wenn man weiß, wie viel kriegt man aufs Tagesgeldkonto oder bei auch bei Money-Market-Fonds am klassischen Markt, momentan kriegt man 5%. Da freuen sich schon alle drüber, ist gerade mal eine Inflation. Ausgleich ein guter, da waren es dann 140%. Und dieses, im Grunde genommen, diese Entwicklung, die nutzt dann faktisch mehrere große, es sind mehrheitlich große Akteure, muss man sagen, am Markt aus für sich. Was machen sie? Sie gehen auf der einen Seite, bauen sie eine Long-Position auf. In diesem Fall bei Ethena ist das, die kaufen eine Spot-Long-Position in Bitcoin, also sie sind Bitcoin sozusagen einfach Spot-Long. Und nutzen aber gleichsam den Arbitrage sozusagen der Funding Rate, indem sie gleichzeitig am Markt gehebelt short sind. Das kann auch einfach, das muss jetzt nicht 100 mal 100 short, sondern es kann einfach mal 1 short sein. Das reicht schon. Dafür kassiert man alle 8 Stunden diese Funding Rates. Was heißt, was machen die Jungs von Ethena oder auch Market Maker machen das zum Beispiel auch. Große Hedgefonds machen das genauso. Die nutzen das aus, dass sie im Grunde genommen ihre bestehende Long-Position, die sie haben, also sie sind selber übergeordnet Long im Markt, in einem Long-Markt, ergibt ja auch nur Sinn, hedgen aber quasi ihre Position in einer gleichen Positionsgröße über einen gehebelten Short und sind, sagt man da, Delta-neutral, also sprich, haben im Grunde genommen, egal ob es hoch oder runter geht, interessiert sie nicht, sie sozusagen verdienen weder Geld noch verlieren sie Geld, aber sie verdienen in dem Moment Geld, dass sie diese Funding Rates alle 8 Stunden für sich einstreichen. Und das ist im Grunde genommen ein Vehikel, oder das hat man, diese Möglichkeit, nutzen dann insbesondere Market Maker, damit sie quasi kein Problem bekommen, wenn sie selber mal falsch positioniert sind. Und das nutzt Ethena, die Leute hinter Ethena, um dort im Endeffekt diese Funding Rates zu generieren, also Einnahmen zu generieren. Und darüber wird im Endeffekt dann der User, der auf, wenn ihr auf Ethena geht, könnt ihr dort eure Bitcoin oder vor allen Dingen auch Ethereum dort staken. Ihr kriegt dafür eine Staking-Rente, die deutlich über dem liegt, was man für Ethereum im normalen, was weiß ich, Liquid Staking bei Lido oder so bekommt. Und um genommen das überhaupt bezahlen zu können, diese Rendite, die man da bekommt, diese Verzinsung, nutzt Ethena im Endeffekt derartige Marktphasen aus, wenn es wirklich eine extreme Funding Rate PA dann ausgezahlt gibt. Nur so einen abschließenden Satz noch dazu. Man munkelt tatsächlich, dass dieser Umstand nicht unwesentlicher Teil des Anstiegs von Bitcoin selber tatsächlich war, weil nämlich Hedgefonds in den USA, große Hedgefonds, das genutzt haben, dass sie nämlich jetzt endlich via der ETFs, der Bitcoin-ETFs, Spot Long via ETF in Bitcoin gehen können und gleichzeitig Futures Short gehen und im Endeffekt diese Raten kassieren. Und jeder Hedgefonds, der leckt sich die Finger danach, wenn er hört, ich kriege 140% PA-Rendite.
Ja, das klingt auch ein bisschen nach Free Lunch, ne?
Richtig. Und da sind die sofort da. Also da sitzen die alle auf einer Bank, auf einer langen Reihe und freuen und klatschen und dann geht's los.
Ja, also. Und warum funktioniert das jetzt in den letzten Tagen nicht mehr so gut?
Ja, also die Funding Rates sind durch die ja dann doch deutlichen Kursrücksetzer im Zuge des Nahostkonflikts, der im Endeffekt vermutlich der Trigger war. Also wir hatten einen Kurzrücksetzer. Ihr wisst, wir laufen bei Bitcoin eher seitwärts aktuell. Haben wir hier immer wieder angesprochen zwischen na, grob, sagen wir mal 70 und 60. Durch diese Rücksetzer im Zuge des Ostkonflikts wurden einige Long-Trader, insbesondere leider Retailer, die dann immer hochgehebelt sind, weil sie FOMO haben und denken, sie können schnell Gewinne machen, wurden liquidiert. Im Zuge, wenn viele Long-Positionen liquidiert werden, bedeutet das auch, dass die Funding-Rates immer weiter zurückgehen, weil immer weniger Leute long-positioniert sind. Und dementsprechend wurden die dann über diese mehreren Schläge, die wir im Markt bekommen haben, erst durch den Angriff Irans und dann den Rückschlag von sozusagen den Gegenangriff von Israel, wurden dann ziemlich hart getroffen. Das heißt, die so Funding-Rates wurden resettet, sagt man dazu auch. Die waren mehr oder weniger dann wieder auf plus minus null. Und in dem Moment, wo du da nur noch ein paar Prozent PA auf einmal hast, also in der Spitze hast du momentan, glaube ich, bei Binance gestern Abend waren es, glaube ich, 9%, die du PA bei Bitcoin bekommst und nicht mehr 140%. da ist im Grunde genommen der Anreiz dann nicht mehr gegeben. Und dann ist auch das Risiko sozusagen, dann macht, beziehungsweise dann ist der Umstand oder die, der Markt, das Marktumfeld gibt es dann einfach nicht her, dass man das dann im Endeffekt macht.
Okay, danke dir für diesen Exkurs. Da ist dann jetzt quasi ein bisschen die Geschäftsgrundlage von Athena eingebrochen. Aber ja, solche Marktphasen kommen und gehen. Und wenn es dann...
Es geht wohlgemerkt aber auch immer in die andere Richtung. Ne? Also es geht tatsächlich auch, würde jetzt Bitcoin enorm fallen und die Funding Rates extrem negativ werden, also quasi die Bären müssten die Bullen bezahlen dafür, dann machen die das Gleiche, dann können auch wieder die Hedgefonds in den USA, was machen die? Die leihen sich die Bitcoin-ETFs, verkaufen sie leer in den Markt, also quasi sind short unterwegs, kaufen gleichzeitig aber Long-Positionen in gleicher Größe über den Future-Markt, kassieren dort wieder die Funding Rates und sind dann wieder delta-neutral und sammeln Geld ein. Extremsituationen sind für manche sehr lohnenswert, um das mal so, vielleicht so als
Fazit. Ja, muss man aber wissen, was man tut, macht das jetzt nicht unbedingt zu Hause nach. Und damit kommen wir auch direkt zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommt unser Hauptthema.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit zu unserem Hauptthema, dem Aufholpotenzial von Ethereum. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, hinkt die Nummer 2 Ethereum, der Nummer 1 Bitcoin, bei der Kursperformance derzeit noch gewaltig hinterher. Wir besprechen deshalb die anstehenden Ethereum-Spot-ETFs in Hongkong, die Anträge in den USA und identifizieren die wichtigsten Chartmarken für euch. Auf geht es im Osten mit der aufgehenden Sonne, mit Hongkong in der chinesischen Sonderwirtschaftszone oder Sonderverwaltungszone, Wirtschaftszone. Ja, dort geht es auf jeden Fall morgen los und zwar ist dann Handelsstart am 30. April für die weltweit ersten Ethereum Spot ETFs. Und Hongkong ist damit vor den USA. Die haben ihnen da diesmal den Rang abgelaufen. Bei Bitcoin waren die ersten Spot-ETFs in den USA. Jetzt ist China als Konkurrent da einmal mit weit vorne. Aber die Hongkong-ETFs, die Spot-ETFs, ja, die haben insgesamt natürlich ein deutlich geringeres Volumen als das, was in den USA da an Potenzial zur Verfügung steht. Und wir haben da auch schon in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, was bedeuten die Hongkong-Spot-ETFs, die jetzt da für Bitcoin nochmal zusätzlich kommen und für Ethereum das erste Mal. Also die tatsächliche, wirkliche Wirkung durch Kapitalzuflüsse, die dürfte, glaube ich, überschaubar sein. Aber das hat natürlich eine Signalwirkung, sowas, oder Stefan?
Ja, also das zum einen. Und gerade wie du schon sagst, jetzt will man auch mal die Chinesen, vor allem die Chinesen sozusagen über Hongkong mal die Ersten sein. Und ich glaube, es war die vorletzte Folge, wo wir das mal genauer auseinandergenommen hatten. Gegebenenfalls dort wollten wir sowieso anmerken, nochmal reinhören, wenn wir jetzt auch über auf ein, zwei andere Sachen, sozusagen Besonderheiten dieser ETFs noch eingehen. Interessanterweise ist es dennoch in Hongkong ähnlich wie, das habe ich rein zufällig nur mitbekommen, als nachts hier noch Bloomberg irgendwie lief und dann ist ja ab 0 Uhr ist da immer sozusagen Bloomberg Asia und dann schalteten die darüber nach Hongkong und dann zeigten die eine Auflistung, dass auch die drei Anbieter, die dort in Hongkong tätig sind, ähnlich wie in den USA so eine Art ja, Gebührenkrieg machen. Also wer kann die geringsten Gebühren liefern, um die meisten Leute irgendwie anzuziehen? Und die, die das dann wiederum nicht die geringsten Gebühren hatten, die hatten sich das schönste Kürzel rausgesucht, das am einfachsten zu sozusagen im Kopf bleibt, dass die Leute im Endeffekt dort vielleicht sich dran erinnern, ach ja, genau das, wie hieß der noch gleich, dieser ETF? Ach ja, so, das war das Kürzel und zack, und dann komm, ich investiere da mal was rein. Das ist im Grunde genommen so ja, die Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Interessanterweise haben die aber auch wirklich mitten in Hongkong an so einer riesigen Straße, hatten die so ein halbes Hochhaus, die haben da irgendwie so eine riesige Leinwand dran und da war megamäßig Werbung für diese Spot Bitcoin und Ethereum ETFs tatsächlich in Hongkong, dass die jetzt handelbar werden. Also das scheint da im Feld ist eine große Nummer zu sein.
Okay, ja, aber ich glaube, die Festlandchinesen können da gar nicht investieren und wenn dann immer nur bestimmte ja, Gruppen von Investoren und so, ne? Also da.
Ja, und sowieso, wir haben ja dieses halbe Jahr im Grunde genommen, hatten wir auch vor zwei Wochen besprochen, dass das im Endeffekt erst durchgefunnelt wird nach Mainland China, wenn nach 6 Monaten geguckt wird, dass sozusagen alles in Ordnung mit dem Produkt ist. Also wir haben so eine Übergangsphase, bis das im Endeffekt dort dann freigegeben wird. Aber ja, natürlich darf das wiederum nicht jeder. Manche sind gleich, andere sind gleicher. Das ist in China ja insbesondere der Fall. Bis in der Partei, dann kannst du wahrscheinlich. Bis nicht in der Partei, dann kannst du ja wahrscheinlich nicht. Aber spannend ist generell auch noch zusätzlich die Zusatzinfo. Deswegen gerne auch vom 15.04. die Folge heftiger Krypto-Crash bei den Altcoins. Da hatten wir darüber gesprochen, dass die ETFs nämlich im Detail in Hongkong etwas anders sind. Die sind nämlich in kein settled und nicht wie die Bitcoin-ETFs, zumindest mal in den USA, Cash settled, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Nur so kurz als Fazit. In kind ist eigentlich die elegantere und schönere Lösung.
Genau, das kann man so sagen. Das heißt, da sind die Hongkonger, haben da eigentlich ein schöneres Produkt an den Start gebracht und auch da geht dann hoffentlich eine Signalwirkung von aus, denn die in kind ETFs sind, wie du sagtest, einfach besser als in Cash. Und die USA, ja gut, die stehen ja sowieso im permanenten Wettbewerb. Also ja, der Krieg, der kalte vielleicht, mehr oder weniger, ja, der kalte Krieg oder der Wettbewerb der USA, der wird sich jetzt nicht bei den Ethereum-Spot-ETFs entscheiden. Aber die USA müssen da trotzdem natürlich gucken, wo sie bleiben. Der Wettbewerb läuft auf allen Feldern und womöglich schließen die USA auf. Und da gibt es einen ganz netten Hinweis. Franklin Templeton, das ist ein riesiger Vermögensverwalter aus den USA, 1,5 Billionen US-Dollar, einer der größten. Die haben einen Ethereum-ETF auf der DTCC-Website gelistet. Also Franklin Templeton, ein Schwergewicht aus der Asset-Manager-Branche, Vermögensverwalter in den USA. Und wer ist die DTCC oder DTCC-Website? Das steht für Depository Trust and Clearing Corporation. Und dass dort ein Kürzel für einen ETF auftaucht, das ist ein ganz normaler und allerdings auch notwendiger Schritt vor Einführung eines ETFs. Egal welcher ETF. Wir hatten das ganze Spielchen schon mit den Bitcoin-ETFs. Da haben wir bei BTC Echo darüber berichtet. Habe ich ein Video zugemacht, als dann das Kürzel das erste Mal auf der DTCC-Website auftauchte. Da gab es eine riesen Aufregung. Ich glaube, der Kurs ist auch entsprechend stark angestiegen. Dann
war es auf einmal wieder weg.
Ja, genau.
Zwischenzeitlich.
Genau, ist auch verschwunden. Dann haben wir erstmal aufgeklärt, dass das halt ein ganz normaler Vorgang ist. Und das ist natürlich schön, aber es ist halt überhaupt keine Garantie, dass ein ETF dann auch kommen muss. Ja, also das heißt nur, die technischen Voraussetzungen sind damit erfüllt. Ja, das ist gut, aber die Genehmigung durch die SEC, ja, die steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und dieses andere Blatt, das wollen wir uns mal angucken, beziehungsweise manchmal ist es halt auch einfach ein JPEG. Es gibt ja die Final Deadlines, wann, wo, wie, welcher Ethereum-ETF final genehmigt oder abgelehnt werden muss. Und ja, das ist jetzt schon bald. Das sind nur noch ungefähr 3 Wochen hin. Und als erster ist da der VanEck Ethereum Spot ETF. Dort hat die SEC am 23. Mai final zu entscheiden. Eigentlich fast im gleichen Atemzug kommt der ARK 21 Shares am 24. Mai, einen Tag später. Und ja, BlackRock ist auch noch mit dabei, allerdings überhaupt nicht am Mai, sondern am 7. August. Und warum das vielleicht noch wichtig werden könnte, dazu gleich mehr. Also erstmal kann man sagen, Deadline ist so der 23., 24. Mai. Und jetzt ist natürlich die Frage, hey, wie stehen da so die Chancen, dass Ethereum dann endlich seine Spot-ETFs in den USA bekommen könnte? Und ja, namhafte Analysten wie zum Beispiel James Seifert und Eric Balchunas oder Balchunas von Bloomberg, ja, die gehen von einer Ablehnung aus. Und wir haben dazu auch einen umfangreichen Artikel von unserem Chefredakteur Sven Wagenknecht. Wir packen euch den Link mal in die Shownotes. Ja, ein so ein Indikator, der auch darauf hindeutet, dass es da eine Ablehnung jetzt geben wird von der SEC, ist der, dass es vor dem Bitcoin-Spot-ETF, da hat es intensive Gespräche zwischen SEC und den Emittenten gegeben. Ja, und bei Ethereum ist das nicht der Fall. Da herrscht im Moment eher Schweigen.
Naja, also man kann, aber es gibt auch immer, ne, es gibt immer die sozusagen die Stimmen, die sagen, das wäre jetzt ganz ganz klarer Fall, finde ich an der Börse sowieso immer schwierig, aber es gibt dann auch Stimmen, die sagen, und das ist auch jetzt nicht von irgendwen, sondern das waren, glaube ich, die, kriege ich das noch zusammen, hatte ich gelesen vom CEO von Coin, von einem der, oh Gott, wie hieß der noch, also auch von 2 Leuten, die CEOs sind, von wer jemand, also von Personen oder von Unternehmen, die selber momentan den Bitcoin-Spot-ETF betreiben, das sind 2 von den kleineren, ich glaube Bitwise und was war denn der andere noch gleich? Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Jedenfalls haben die gesagt, entkräftend so ein bisschen dieses Argument, haben gesagt, tatsächlich ist es so, dass es auch nicht mehr so zwingend nötig ist, dass man in dem Umfang wie bei Bitcoin sich denn ständig trifft und täglich gefühlt haben wir ja nur noch darüber berichtet, dass sie sich da zum Kaffeekränzchen jeden Tag wegen jedem Satz, den sie doch mal irgendwie auseinander pflücken müssen, getroffen haben. Weil nämlich tatsächlich durch die Bitcoin-ETF-Zulassung schon vieles geklärt und viele Fragen schlicht und einfach mittlerweile aus dem Weg geräumt sind und die im Grunde genommen einfach als Basis das Ganze, was sie über die Bitcoin-Zulassung, die Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung im Endeffekt ausklamüsert hatten, dann einfach als Grundvoraussetzungen anlegen und im Endeffekt darauf basierend dann weiterverfahren. Also im Grunde genommen, das ist so ein bisschen, wohin es auch gehen könnte. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, das war auch sehr interessant, weil zuerst kam die News, dass sie das auf einmal hinzunehmen würden. Und da jetzt gibt es da so ein bisschen eine kleine Disparität zwischen den unterschiedlichen Anbietern. Nämlich die SEC scheint sich wohl insgesamt, und das kann ich auch durchaus wieder gut finden, nicht nachvollziehen schon, die stören sich an dem Staking. Und tatsächlich ist es so, dass ein paar Anbieter dezidiert dieses Staking als Zusatz als Zusatz hinzugenommen haben für ihren ETF, quasi so in Form von, dass sie da das Anleger zusätzlich dort eine Art, ich will es mal Dividende nennen, oder zusätzlich irgendwie Geld bekommen können, wie im Detail würde man dann sehen, aber im Endeffekt, dass die Ethereums gestaked werden, man darüber im Endeffekt dann Zinsen bekommt und die in irgendeiner Weise zumindest partiell weitergeleitet werden an den Kunden. Und jetzt kommt's, bei BlackRock, die gehen dann nämlich, schauen wir dann einen anderen Weg. Die haben nämlich tatsächlich gesagt, nee, wir lassen dieses Staking-Ding erstmal raus. Es kann auch sein, dass der Larry einfach den Gary angerufen hat und der Gary hat gesagt, Larry, lass das mal raus. Und dann haben sie gesagt, dann streichen wir das mal gerade wieder. Dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und gehen da auf Nummer sicher, weil ich möchte mit Gary dann, ich möchte nur nicht nur irgendwie deswegen jetzt noch Stress bereiten.
In dem Fall ist die Krypto-Hoffnung BlackRock. Deshalb hatte ich gerade gesagt, BlackRock mit seiner Deadline für den Antrag erst am 7. August. Das ist ja nochmal deutlich später als jetzt der Mai. Und wir können es mal zitieren. Wir haben da bei The Block von theblock.co haben wir es. Da steht, Staking is not mentioned in BlackRock's latest amendment. Also das Staking ist in BlackRock's letzten Antrag nicht erwähnt. Other firms such as Fidelity and Grayscale changed their spot Ethereum application to include Provisions for Staking. Also, wie du gerade sagtest, BlackRock ganz klar ohne Staking und Fidelity und Grayscale, ja, auch riesengroße Vermögensverwalter, die haben das Staking da inkludiert. Und wenn die SEC sich daran stört, dann könnten wir jetzt hier die Ablehnung sehen am 23., 24. Mai und dann am 7. August sieht es vielleicht dann doch nochmal anders aus. BlackRock hat ja diesen unfassbar krassen Track Record von 576:1 ETF-Anträgen, die genehmigt wurden und nur einer wurde abgelehnt. Ich glaube, auch jetzt haben die beim Ethereum-Spot-ETF haben die keine Lust, dass er nicht genehmigt wird. Da steckt Geld und Zeit da drin. Ja, das könnte da eventuell dann das Zünglein an der Waage sein, was dann vielleicht verspätet halt für Ethereum-Spot-ETFs sorgen
würde ich gerade sagen. Das hilft dann vor allen Dingen dahingehend, dass man sagt, bei den Bitcoin-ETFs hat man ja gesagt, oh nein, wenn jetzt tatsächlich der erste, damals war es ja der von ARK Invest, wenn der jetzt abgelehnt werden sollte, könnte das im Endeffekt bedeuten, alle werden abgelehnt. Hier ist es halt etwas anders gelagert, weil einige tatsächlich dieses Staking dezidiert aufführen, die anderen wiederum nicht. Insofern, wie Peter schon gerade sagt, vielleicht werden wir kurzfristig enttäuscht und im August gibt es dann sozusagen verspätetes Sommergeschenk. Da heißt es auf einmal, BlackRock wird zugelassen und womöglich dann nämlich auch sämtlichen die anderen, die derweil sich dann nach der vielleicht Absage am 23., 24. Mai schnell nochmal ein upgedatetes Amendment abgeben, sagen, nee, wir streichen das Staking mal doch bei uns wieder raus. Oder vielleicht, es ist momentan relativ schwer herauszufinden, wer das im Detail alles drin hat. Es mag wohl sehr wohl sein, dass ein, zwei von den anderen Anbietern das momentan auch noch nicht drin hatten, wohingehend Fidelity und Grayscale das dezidiert proaktiv extra reingenommen hatten, vermeintlich als Verkaufsargument, sehr wohl. Vielleicht gibt es dann sogar andere, die gesagt haben, wir bleiben erstmal neutral wir orientieren uns vielleicht lieber an BlackRock, machen wir das dann einfach so, wie die das machen. Und insofern kann es dann sein, dass wir dann im August dann vielleicht doch nochmal Zulassungen auch von mehreren Anbietern bekommen.
Was auf jeden Fall auch noch auf der Haben-Seite für eine Zulassung steht, ist die Tatsache, dass es bereits Ethereum Futures ETFs gibt. Stefan, warum ist das positiv?
Naja, wir haben ja zumindest, also das ist immer die Basis. Wäre es so, dass die SEC damals schon gesagt hätte, also definitiv 150%ig ist unserer Meinung nach Ethereum eine Unregistered Security. Das ist ja das, worauf sie immer rumreiten. dann hätten die damals Ethereum kein Future-ETF-Zulassung gegeben. Das ist quasi auch das, was die die CFTC, also die Commodity Trading Futures Commission, glaube ich, so war es, die auch dezidiert ja gesagt haben, nee, für uns ist Ethereum sehr wohl ein Commodity. Und die haben ja im Grunde genommen, das ist ja auch mal so ein bisschen, Hackelei zwischen den unterschiedlichen Institutionen in den USA, wo die einen dann sagen, nee, finden wir nicht, und die anderen sagen, aber doch. Insofern, die CFTC ist tatsächlich eher so, dass die sagen, nö, für uns, wir kommen klar mit, auch mit Ethereum, dass wir das als Commodity sozusagen werten. Und nicht ohne Grund gab es da eine Future-ETF-Zulassung. Und wenn es sozusagen 100% in Stein gemeißelt wäre, dass Ethereum definitiv eine Unregistered Security wäre, hätte es diese Zulassung eigentlich dann per se auch von der SEC nie geben dürfen. Insofern geht man davon aus, dass es das sehr wohl sozusagen die Basis und als sehr gutes Argument herangeführt werden kann, weshalb es perspektivisch, sei es etwas früher im Mai, sei es etwas später im August oder vielleicht dann sogar noch später, irgendwann eine Spot-ETF auf Ethereum gibt.
Okay, wollen wir mal hoffen, dass das so kommt. Ja, und jetzt gucken wir nochmal auf das Aufholpotenzial von Ethereum gegenüber Bitcoin. Da schauen wir einfach mal ganz relativ nackt in den Chart. Und zwar rangiert BTC aktuell 16% unter seinem Allzeithoch. Ethereum rangiert aktuell 34% unter seinem Allzeithoch. Nehmen wir einfach mal an, Ethereum holt das Ganze auf, dann müsste Ethereum ungefähr bei 4.100 US-Dollar stehen, was dann ungefähr noch 29% Upside-Potenzial entspricht. Und damit bleiben wir einfach mal im Chart. Wir haben es euch am Anfang versprochen. Wir gucken mal in Stefans Chart rein, geben euch hier eine Chartanalyse. Normalerweise sind Stefans Chartanalysen kostenlos. Kleines Geschenk von uns. Wenn ihr Stefans normalerweise kosten sie. Sie sind kostenpflichtig, ne?
Ja. Wo ist, also wenn du, weil du die siehst, weil du einen Mitarbeiter-Account hast, ne, mein Freund, das ist also zwei Paar Schuhe.
Ja, nein.
Nee, das ist ein BTC Pro, also ein Plus-Abo. Ist das sozusagen, kostet euch das? Ersten Monat, wie gesagt, immer für 1 Euro. Und wir hatten auch unlängst, es gibt auch regelmäßig immer Aktionen. Wir hatten jetzt gerade unlängst eine Aktion. Was war das? Genau, zum Halving hatten wir mehrere Tage eine Aktion, 50% auf das Abo. Und das wird auch nicht die letzte Aktion gewesen sein, wenn ihr jetzt sozusagen sagt, nee, 10 Euro oder ich kann gerade nicht, weil ich bin knapp bei Kasse, wie auch immer. Wir haben regelmäßig Aktionen und zumindest mal reinlesen für einen Monat, für 1 Euro. Ich meine, da kostet ein Sterni am Kiosk mehr. Die Experten unter uns wissen, was ein Sterni ist. Führe ich jetzt auch nicht weiter aus. Insofern, das kostet wirklich nichts und es hat definitiv Mehrwert. Und die Aussage, die Peter, er will jetzt, glaube ich, er winkt schon, er will eine Kursanalyse von mir haben.
Na, ich will das richtig stellen. Das ist eben genau, sonst sind deine Chartanalysen kostenpflichtig. Und jetzt einmal für euch kostenlos ein paar Ethereum-Chartmarken, die ihr sonst lesen könnt.
Richtig. Also wir haben aktuell, war tatsächlich schade gestern, muss man sagen. Wir sind gestern wirklich in einem wichtigen Bereich, den könnt ihr euch mal erstmal aufschreiben. Man sieht der Bereich 3.320 bis 3.280 Dollar ungefähr. Das ist momentan ein Bereich, der war lange Zeit Support, der ist jetzt, seitdem wir da 12. 13. April durchgerauscht sind gen Süden, war der einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, also an 6 Tagen mittlerweile Resist, also wieder, der ist wirklich ein starker Widerstandsbereich. Da müssen wir drüber auf der Oberseite per Tagesschlusskurs optimalerweise immer nachhaltig mit schönem Volumen drüber. Dann haben wir eine Möglichkeit, wieder in diesen Bereich zu laufen, quasi vor dem starken Abverkauf. Das wäre der Bereich um 3.500 Pi mal Daumen, plus minus paar Dollar. Und Oberseite 3.700, das könnt ihr euch einfach mal merken,
ja. Diese zweimal. Ganz kurz, so. Was für einen Tagesschlusskurs würdest du jetzt den Bullen empfehlen, damit sie...
Also erster Tagesschlusskurs muss sein... zwingend oberhalb der 3.320. Da will ich sozusagen, da will man vernünftige Kerze oberhalb sehen. Das gibt schon mal, erhöht die Chance deutlich, dass wir jetzt erstmal die Erholung weiter gen Norden fortsetzen. Dann laufen wir im Grunde genommen den Bereich 3.5 bis ja, 3680, 37 an. Und diese 37, wenn wir die 37 rausnehmen, im Endeffekt, das ist sozusagen die zweite wichtige Marke auf der Oberseite. Nehmen wir die raus, steigt die Chance exorbitant, dass wir wieder in den Bereich um das Jahreshoch reinlaufen. Das wäre ungefähr 3,9 bis 4,070. Das ist sozusagen das ist die letzte Zone, die uns zurückhält, bevor wir dann wieder in Richtung, uns optimalerweise über Zeit in Richtung des alten Allzeithochs aus 2021 bewegen. Da wäre auf dem Weg noch zu nennen der Bereich um 4.400, 4.450. Das ist quasi das Einzige, was dann noch dazwischen steht. Und dann im Endeffekt kommt optimalerweise endlich auch bei Ethereum mal das Allzeithoch wieder in den Blick aus, ich glaube November 21 war das auch, was im Endeffekt, ja genau, November 21, was sich bewegt zwischen 4.770 und 4.870, dieser 100-Dollar-Bereich auf der Oberseite. Das muss dann das Kursziel sein, wenn wir, wie gesagt, die Bereiche, die ich vorher genannt hatte, dann endlich mal rausgenommen haben. Und auch wenn wir heute einen aktuellen kurzen Rücksetzer sehen, Bitcoin, wie gesagt, hatten wir angesprochen, eher schwach momentan. Das wäre so, ja, das sind sozusagen die Marken auf der Oberseite, die, wenn wir dieses Buy the Rumor, will ich das mal nennen, also in der Vorfreude oder in dieser Hoffnung darauf, dass wir im Mai vielleicht doch irgendwie mal von der SEC was Positives hören, wenn wir sehen, dass die Spot-ETFs in Hongkong in den nächsten Tagen gut anlaufen, da vernünftiges Nachfrage vorherrscht und wenn das alles so beieinander zueinander kommt, dann wären das die Marken, die wir auf der Oberseite brauchen.
Ja, und genau, und, also du arbeitest ja immer mit wenn dann, ne? Also es gibt keine Garantie richtig dafür, dass wir jetzt irgendwie die 4.100 sehen oder so, sondern es ist, wie du sagtest, erst ein Schritt nach dem anderen. Ja? Wir können nicht alles überspringen, sondern es sind Bedingungen. Wenn Bedingung A erfüllt ist, dann kommt Bedingung B, C und so weiter und so fort. Und jetzt hast du die Oberseite so schön abgearbeitet und wir wissen es nicht. Ja? Geht es nach oben oder nach unten? Deshalb muss man auch immer das Alternativszenario auf dem Schirm haben. Stefan, was ist auf der Unterseite los?
Ja, also gehen wir per Tagesschlusskurs unter. Da stehen wir auch nicht so weit entfernt von gerade. Wir stehen ungefähr 1% drüber. 3.130. Das hat jetzt über das ganze Wochenende am Freitag, am Donnerstag, das hat per Tagesschlusskurs immer wieder gehalten. Ergo wird es per Tagesschlusskurs aufgegeben. Wir reden hier immer Tageschart. Das heißt, wir gucken immer auf Tagesschlusskurse. Nicht, ob in 5 Minuten mal irgendwas drüber oder drunter war. Das interessiert nicht. Wird dieser Bereich aufgegeben, also dieser Support nach unten verlassen, die Zone, dann dürften wir ganz schnell und leider unter die 3.000 zurückrutschen, dann wäre so der Bereich, ja, oder Pi mal Daumen 3.000 plus minus paar Dollar. Ich würde jetzt sagen 2.985, aber das ist jetzt 0,5% drunter. Das ist dann noch der letzte, sozusagen, der da drunter fungiert. Hält der auch nicht, dann heißt es, hallo, Monatstief April, was bei 2.850 läuft. Solange wir einen Down- und Retest machen, kann man charttechnisch immer sagen, okay, wir können dann einen doppelt, dreifach, wie auch immer Boden. Das heißt, wir bauen uns da einfach einen ordentlichen Zementboden hin und von dem aus könnten wir wieder starten. Wird der aufgegeben, geht es ganz schnell eine Etage tiefer, dann kommt die 200er Tageslinie in den Blick. Da kommt das Zwischenhoch vom 12. Januar in den Blick. Da hatten wir so ein Verlaufshoch, bevor wir nochmal korrigiert waren und dann sind wir im Endeffekt losgelaufen. Da war es ungefähr bei 2.740 plus minus paar Dollar verläuft. Und gehen wir das auch auf, also laufen wir da wirklich drunter, ja, haben wir vielleicht bei 2,6 noch eine Chance zu kontern, aber da sehe ich zunehmend dann leider den Bereich 2.500, womöglich sogar 2.400 ziemlich genau oder 2.420. Das ist tatsächlich aber auch mein maximales Kursziel auf der Unterseite vorerst. Da haben wir der letzten Kursbewegung das 61, also das wisst ihr, das finde ich wichtig und es wird häufig respektiert, ist das Golden Pocket der letzten kompletten Bewegung vom Jahreshoch runter zu dem letzten Verlaufstief vom August 23. Das ist die komplette Bewegung, das Golden Pocket, wie wir es immer so schön nennen, ist dort in dem Bereich um 2.500 bis 2.420 ungefähr. Und gleichsam haben wir in dem Bereich auch das Ausbruchslevel, da ging es lange Zeit seitwärts, im Dezember 23, den kompletten Dezember dann, bevor wir dann im Endeffekt Anfang Februar dort dann im Endeffekt nach oben ausgebrochen sind mit der Stärke von Bitcoin. Gleichsam sind wir da dann hochgelaufen. Das heißt, das wäre so das Kursziel auf der Unterseite der Bereich um ja, max 2,5 bis 2,420 ungefähr.
Alles klar. Wir behalten die weiteren Entwicklungen für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App und auf der Webseite. Und damit ihr alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, die kostenlose App zu installieren und natürlich am besten BTC Echo Plus zu abonnieren für Stefans Chartanalysen. Das kostet im ersten Monat, du hast es gerade schon gesagt, gerade mal ein Sterni und anschließend 9,90 Euro monatlich. Und damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
Ja, also wir haben Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Morgen nicht so wichtig. Mittwoch ist wichtig. Vormittags erstmal, also deutscher Zeit nachmittags, der Stellenreport. Da sieht man, wie sieht es am Arbeitsmarkt aus. Und abends, da gucken alle hin, wir natürlich auch, die Federal Reserve, ergo aka Jay Paul, Mr. Powell tritt vor die Kamera und gibt mal wieder zum einen bekannt die Leitzinsen für bei dieser Zinsentscheidung. Es wird damit gerechnet, dass es keine Leitzinsveränderungen gibt. Also wir bleiben im Bereich zwischen 5,2 und 5,5%. Wichtig wird dann danach, eine halbe Stunde später, da tritt er wieder vor die Kameras, erzählt erst was und wird danach von Reportern gefragt. Und da hören wir dann immer alle hin und die Finanzwelt hört hin, ob er irgendeine Meinungsänderung hat, ob er, wohlgemerkt, das muss man dazu halten, ob dieser ganzen Einstufung der drei Zinssenkungen und jetzt nur noch eine und vorher sechs und wie sich das immer laufend ändert. Herr Paul selber hatte bei der letzten Leitzinssitzung im April gesagt, Ende März gesagt, dass tatsächlich er weiterhin mit drei Stück rechnet. Also solange er nicht dezidiert jetzt auch selber sagt, nö, ich denke jetzt auch nur noch eine, sondern er dort wieder sagt drei, dürfte das tatsächlich den Markt etwas aufatmen lassen und auch Risikoassets etwas aufatmen lassen. Insofern ist das für uns, insbesondere für den Kryptosektor, wichtig.
Okay, Mittwochabend sagst du, ne? Was ist das dann?
Richtig,
19.30 Uhr deutscher Zeit oder wie viel Uhr oder 20 Uhr?
Das ist dann immer, genau, 20 Uhr ist die Entscheidung selbst, 20.30 ist dann immer, okay. Das kannst du auch, können wir linken eigentlich auch immer das in eine Schlagzeile noch mit rein, da kriegt ihr einen Link, also quasi, man kann es direkt auf der Fed Channel auf YouTube gucken, der Federal Reserve. Wer Bloomberg zu Hause empfängt, kann es auch dort live sehen. Das ist im Endeffekt das, was relevant wird. Am Freitag haben wir dann noch ganz kurz den großen Arbeitsmarktbericht in den USA. Der ist auch immer wichtig, zeigt quasi, wie stark wirklich der US-Arbeitsmarkt ist. Und die aktuelle Arbeitslosenquote in den USA, das sind sozusagen die Sachen, die dort wichtig werden. Und dann haben wir nochmals, jetzt sozusagen die letzte wirklich wichtige Woche, was US-Quartalszahlen angeht. Zum einen Amazon Dienstag, Apple Donnerstag, vorgemerkt. Aber für uns insbesondere interessant, geht es heute Abend eigentlich schon los. Tatsächlich MicroStrategy, also die Firma von Herrn Saylor, hält heute Abend nachbörslich, präsentiert die Quartalszahlen. Zuletzt waren die Chancen für Michael Saylors Unternehmen da, nämlich zeitnah in den wichtigsten US-Aktienindex S&P aufgenommen zu werden, wieder gestiegen. Und ja, ein starker Quartalsbericht dürfte dann das Unternehmen diesem, man sagt ein Stück weit auch Ritterschlag, dann vielleicht näher bringen. Und des Weiteren haben wir morgen, also Dienstagmittag und deutscher Zeit, PayPal, die ja immerhin auch so ein bisschen was mitmischen mittlerweile, zumindest in den USA, auch im Kryptobereich. Und am Mittwoch, war das am Mittwoch? Ja, ich meine, Mittwoch war das, Dienstagabend, morgenabend, genau, sind dann mit Riot Platforms tatsächlich auch das erste Bitcoin-Mining, US-Bitcoin-Mining-Unternehmen am Start und zeigt seine Quartalszahlen fürs abgelaufene Quartal. Da werden wir auch sehen, wie sieht's mit den Minern aktuell aus, wie haben die so verdient, wie läuft das Mining-Geschäft so. Und dann für mich eigentlich das Highlight tatsächlich, Donnerstagabend die US-Kryptobörse Coinbase. Wir wissen, Coinbase ist mehrheitlich der BTC-Verwahrdienst für viele Spot-ETF-Anbieter. Und ich glaube, und es zeigt auch, wie stark sozusagen das Interesse an Coinbase, also quasi der Anleger war, auf Coinbase zu handeln, plus die Custodial-Funktion, worüber sie generiert haben. Und dann noch, und das ist dann die Unbekannte, und das könnte meiner Meinung nach zu einer enorm positiven Überraschung der Quartalszahlen führen, womit viele Leute vielleicht nicht so rechnen, dass die über Base, über ihre Layer 2, die ja unlängst sehr, hatten wir auch einige Artikel zu, einen hohen hohen Stellenwert, ein hohes Interesse der Anleger irgendwie erzeugt hat, dass sie da mehr als erwartet über die Gebühren dort Gewinne eingeheimst haben, die dann nämlich erstmals tatsächlich in den Quartalszahlen auftauchen und dann eine positive Überraschung hervorrufen können.
Das wollen wir hoffen. Und dann haben wir am Donnerstag noch Block müsste, glaube ich, noch dabei sein. Hast du die schon erwähnt?
Nee, genau, ne? Ja. Also empfinde ich als nicht so wichtig. Ist aber immerhin, darf man nicht vergessen, die Firma von Twitter-Gründer Jack Dorsey. Was ich da nur gehört habe über die Zahlen, kann ich schwer was sagen, wie die so immer Umsätze machen. Ich habe nur gestern Abend noch irgendwo zwischen den Zeilen gelesen, dass die wollen jetzt irgendwie anbieten, dass die Firmen, die über sie ich weiß nicht, die sind so eine Art Abrechnungsdienst. Und es gibt Unternehmen, die im Grunde genommen Kunden dort sind. Und Jack Dorsey will jetzt wohl über Block bereitstellen und ermöglichen, dass die einen bestimmten Teil ihrer, ich weiß nicht, war das, ich glaube, Umsätze, die sie darüber generieren, dass sie die faktisch dann in Krypto ausbezahlt bekommen können. Das heißt im Grunde genommen darüber kleinere, sagen wir mal, über Zeitpositionen in primär wahrscheinlich Bitcoin und Ethereum irgendwie irgendeiner Weise dann ja akkumulieren können.
Okay, ja, klingt ja gut. Ist ein Adaptionsfall. Und das scheint wirklich eine sehr spannende Woche zu werden. Da könnten wir mit erhöhter Volatilität bei Bitcoin und Co. rechnen müssen. Und damit auch der Blick auf die Kryptoleitwährung. Wohin können dann Bewegungen, wohin könnte eine solche Volatilität gehen? Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
Ja, also zum einen ein bisschen schade, wie gesagt, Microsoft und Alphabet hatten wirklich sehr gute Zahlen in den letzten Wochen. In der letzten Woche hat Bitcoin nicht wirklich geholfen. Im Wochenvergleich haben wir, wie gesagt, verloren. Auch zu Wochenbeginn sieht es jetzt gerade zumindest mal nicht prickelnd aus. Man muss leider sagen, so ein bisschen nach dem Halving scheint die Katze vorerst aus dem Sack. Und es scheint Anlegern, vor allem Tradern, muss man dazu auch sagen, da gibt es auch auf Bloomberg einen Bericht, dass Trader sich momentan einfach zurückziehen. Das heißt gar nicht, sie sind bärisch, sie sind einfach eher Seitenlinie, weil ihnen so ein bisschen ich will nicht sagen News bestimmen, aber bullische Narrative oder Gründe für eine zeitnahe Rallye, da mangelt es denen scheinbar so ein bisschen. Und weshalb sich ja im Resultat Bitcoin aktuell, wie wir wissen, weiterhin etwas lustlos seitwärts bewegt. Bezeichnend dafür ist tatsächlich auch, wie hatte ich vorhin schon angeführt, ein abnehmendes Handelsvolumen, jetzt nicht nur auf Upbit im Altcoin-Sektor, sondern generell, wenn man sich die quasi im Monatsvergleich die Handelsvolumina bei Binance und Co. Anguckt, auch wahrscheinlich bei Coinbase, ist der April deutlich schlechter als der März und der Februar gewesen. Insofern, das zeigt sich dann immer direkt dort auch in so einen Kennzahlen. Was bedeutet das? Aktuell, wir stehen im Bereich, ja gut, die letzten paar Minuten haben wir wieder ein bisschen gekämpft, aber wir stehen nicht mehr so weit entfernt von dem Bereich 61.800 und 60.800. Den hatte ich in den Vorwochen immer wieder genannt. Das ist nun so dieser Block, der wichtig wird, der verteidigt werden muss, insbesondere auf Tagesschlussbasis. Da will man den immer verteidigen. Bisher haben wir ihn jeden einzelnen Tag, auch am 17., 18. April und am 19., als wir da runtergerauscht waren in Richtung 49, also kurzfristig immer unter die 60.000. Den Block haben wir per Tagesschluss jedes Mal wieder verteidigt. Insofern, solange dieser Block nicht per Tagesschluss einmal aufgegangen wird, ist der Support. Ein Support ist Support, bis er nicht mehr Support ist, um es mal so ganz plakativ zu sagen. Insofern, der Bereich zählt für die Bullen. Insofern, können sie den halten, sind die Segel noch nicht generell zu streichen. Das heißt, wir brauchen einen Erholungsversuch. Der muss Bitcoin in erster Instanz zurück über die 63.300 führen. So, dann kommen wir wieder in Richtung 64.520. Und ja, das ist so die erste wichtige Linie tatsächlich. Hier hat Bitcoin nämlich über das Wochenende auch eine Kurslücke gerissen. Das heißt, Freitagskurs, Schlusskurs an der CME zu gestern oder heute Nacht, als wir aufgemacht haben. Da ist das Gap genau geschlossen an der 64.520. Wer meine Kursanalysen kennt, weiß, da ist auch schon länger eine Linie drin. Bei mir ist es die 64.517, die immer seit Wochen eingezeichnet ist bei mir da im Chart. Die müssen wir nehmen, die müssen wir zurückerobern. Und schaffen wir darüber eine Kursstabilisierung, dann heißt es Blick in Richtung Multiplem Resist aus. Da haben wir wieder auch was für die Schräglinien, Freunde. Die Abwärtstrendlinie, die da kommt, die hat nämlich in der Vorwoche tatsächlich da blockiert. Zudem haben wir dort in dem Bereich die EMA 200, im 4-Stunden-Chart. Die muss auch mal nachhaltig weg. Dann haben wir ein wichtiges Zeichen, dass es wieder nach oben gehen kann. Nehmen wir den Bereich raus. Bedeutet, der Bereich 67.100 wird nachhaltig per Tagesschluss mehrtägig durchbrochen. Haben wir dann nämlich auch dieses Vorwochenhoch rausgenommen vom letzten Dienstag, Mittwoch. Das wäre dann nämlich ja erstmal positiv, aber ohne frische Impulse. Zum Beispiel, wie gesagt, die könnten sein, starke Quartalszahlen. Nicht nur von Amazon und Co., sondern insbesondere Riot, Coinbase fallen mir da ein und sind da für mich wichtig. Ja, sehen wir da eine positive Überraschung und Apple-Zahlen sind dann vielleicht auch noch super, sprich Gesamtmarkt zieht hoch. Dann könnten wir den Bereich der Linien Sand bei 68.338 anlaufen. Die spreche ich jetzt, glaube ich, gefühlt seit 6 Wochen an. Und da brauchen wir dann wiederum einen mehrtägigen Kursstabilisierung oberhalb. Dann geht es schnell in Richtung 70.000. 70.000 ist so diese psychologische Marke. Und in Anbetracht der zuletzt ja undynamischen Situation, will ich es mal nennen, fungiert momentan die Marke um 61.400 als maximales Kursziel auf der Oberseite in dieser Woche.
71, ich glaube, du hast 61 gesagt, aber 71.400.
Nee, 71.400. Da waren wir im Märzbereich, in der zweiten Märzhälfte, da waren wir 6-mal im März und dann im April noch gefühlt 1-3-mal abgeprallt in Folge. Insofern, das ist ein Brett. Da müssen wir im Endeffekt drüber. Dann wird es deutlich besser, aber das fungiert momentan so auf der Oberseite für mich als maximales Kurs.
Okay, und wenn der Markt jetzt schwächelt, wie sieht es dann auf der Unterseite aus?
Ja, also die Bären haben rechtzeitig mal wieder gedrückt, haben den Kreuzwiderstand in der Vorwoche, Golden Pocket und besagte Abwärtstrendlinie genutzt, um den Markt wieder gen Süden zu drehen. Bezeichnet, wie gesagt, die Kurslücke, die jetzt auch offen gelassen wurde. Also die Bullen hätten die Chance gehabt, gestern Abend direkt nach Opening der CME einmal hochzulaufen, die zuzumachen. Haben sie gar nicht gemacht. Das ist immer eher so ein Zeichen von, oh, man will gar nicht hoch. Insofern, die Bären scheinen da gerade wieder gefühlt so ein bisschen mehr das Ruder in der Hand zu haben. Der Bruch dieser 64,520, die ich ansprach, die hat dann nämlich, und das habe ich auch in der Vorwoche wohl gesagt, dass wenn die unterboten wird, dann könnte wieder Abwärtsdynamik reinkommen. Im Endeffekt haben wir genau das dann tatsächlich jetzt gesehen über Nacht. Solange die nicht zurückerobert wird, als Minimalziel haben wir ein bärisches Bild, zumindest mal in dieser Woche, rutscht Bitcoin dann in den kommenden Tagen per Tagesschlusskurs unter diesem Bereich 61,8, also die Unterkante bei 60,8, steigt die Gefahr deutlich, dass wir ja das besagte Sell in May and Go Away vielleicht sehen könnten zur Wochenmitte. Insofern, dann steigt damit auch tatsächlich die Chance, dass wir in Richtung der Vorwochentiefs bei 69.600 laufen. Und wer meine Kursanalyse kennt, weiß, je häufiger, Peter, weißt du auch, je häufiger, wo wir irgendwo draufschlagen, desto mehr wird das irgendwann bröselig. Und dann steigt einfach die Gefahr, dass wir auch dort drunter gehen, neues Verlaufstief ausbilden. Und dann könnten wir so an die Unterkante des Abwärts. Es gibt, wenn ihr in den Tagesschart geht, seht ihr das selber. Man kann quasi die Hochs oben und die Tiefs unten verbinden. Das ist ziemlich genau ein leicht schräger Abwärtstrendkanal, der sich da jetzt über Zeit ausgebildet hat. Da wäre 58.700 das Ziel. Sind die Bullen dann auch im Endeffekt hier nicht an der Stelle. Zur Stelle dürfen wir schnell 57.400 anlaufen und kommt dann da nichts. Und der Aktienmarkt insbesondere zeigt sich dann auch nicht dolle und gibt null Support. Dann denke ich, ist ein Setback in Richtung 55.000 zu nehmen wahrscheinlich. Hier wünsche ich mir tatsächlich so einen schnellen dynamischen Snapback in oben, weil ganz viele, überall redet mittlerweile, jeder weiß, dass es auf die 52 geht. Wenn ich eins weiß, ist, dass wenn alle von der 52 reden, dann sehen wir die 52 nicht. Also entweder wir schlagen einfach durch die 52 durch oder wir drehen vorher. Dann setze ich einfach mal drauf, dass wir im Bereich der 55 gen Norden abdrehen könnten wieder, dass das reicht mit der Korrektur nach unten. Und wir dann im Endeffekt die Bullen, die auf 52 hoffen, da unten stehen lassen im Regen. Weil das wäre im Endeffekt das maximale Kursziel auf der Unterseite.
Okay, danke dir für deine Einschätzung. Und jetzt kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Die geht diese Woche schon wieder an keinen von uns. Also letztes Mal konnte man dir wenigstens noch so einen Ehrensieg zugestehen, weil du, glaube ich, nur um $75 das Ziel verpasst hast und da auch gegen den aktuellen Trend gewettet hast. Aber dieses Mal ja, ist Bitcoin einfach leider etwas zu bewegungsfaul. Ja, weder deine 73.500 noch meine 57.600 wurden angelaufen und deshalb schnell zum nächsten Tipp. Ich wage mich vor und bleibe bei den 57.600 US-Dollar auf Binance. Stefan, was flüstert dir deine Glaskugel?
Ich will es eigentlich gar nicht aussprechen müssen. Ich wünsche dir eigentlich wirklich, dass die Zahlen, dass ich da falsch liege. Ich muss aber dem Peter tatsächlich recht geben. Ich habe zwar hier, das Einzige, was aktuell so ein bisschen dafür spricht, dass ich im 4-Stunden-Chart schon wieder eine bullische Divergenz sehe. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade so sehe. Jetzt zuhör, soll ich das wagen? Ich halte die Fackel nochmal hoch, ne? Es tut mir wirklich, es fällt mir selber schwer. Und aber so weit, vielleicht werden wir auch alle einfach alle veräppelt und wir laufen wieder in Richtung Range-Oberkante. Heißt ja nicht, dass wir morgen ein neues Allzeithoch sehen. Aber vielleicht sind die Zahlen von Coinbase, von dem Rest, was so kommt in dieser Woche, vielleicht hilft uns auch Jay Paul einfach mal, indem man sagt, nee, wir kriegen 13-Senkungen. Und in dem Moment, ich sage auf der Oberseite, ich nehme die 67.000 wieder als Kursziel.
67.000 glatt sind eingeloggt und damit heißt es, top, die Wette gilt. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
Ja, eine erfolgreiche Handelswoche, ihr Lieben.